Ja, liebe Schwestern und Brüder, Herr Eberlein hat gesagt, ihr befasst euch gerade mit dem Nicenum. 1700 Jahre Nicenum-Bekenntnis. Also, wenn man sich die Geschichte der Bekenntnisse in den ersten vier Jahrhunderten anschaut, dann kann man nur staunen. Es ist natürlich schon so, wenn man das, was man biblisch erlebt hat, irgendwie auf den Punkt bringen will, begreifen will, ist so eine Bekenntnisbildung unabdingbar, wie es zum Beispiel Jesus zu beschreiben, wenn er Gott ist und Mensch, wie muss man dieses Verhältnis klassifizieren, ohne dass man auf der einen oder anderen Seite runterfällt. Und wie ist das zu klassifizieren, wenn in der Bibel eben drei Personen begegnen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihr habt ja drei Götter, sagen die Muslime zu uns. Wie muss man das beschreiben, dass sie drei sind, einer und doch gedritzt, wie Martin Luther es formuliert hat? Das ist nicht einfach. Ich lasse mich heute nicht auf diese Bekenntnisfragen ein. Wir sind in diesem Prozess, für uns in der Theologie sind es wahnsinnig herausfordernde Themen gewesen. Das hat mich bestimmt zwei, drei Jahre meines Studiums gekostet, diese Geschichte. Aber zwei Dinge habe ich festgestellt in der Geschichte. Zum einen, das hat die ganze Bevölkerung elektrisiert. Es gab Prügelsynoden, gell, wo die Mönche aufeinander losgegangen sind und den Gastwirtschaften sie sich über Bekenntnisfragen geschlagen haben. Ich finde es eigentlich sympathisch, gell, dass man über solche Dinge auch streitet und nicht sagt, ist alles egal. Gell. Das ist etwas, dass man Gottes Wort auch ernst nimmt und Gottes Wirklichkeit und das nicht einfach, ja, ist alles egal, Hauptsache Jesus und ich. Das ist ja manchmal bei uns im christlichen Glauben die große Gefahr, dass man sage, wenn wir Jesus haben, dann haben wir alles. Dann wird es erst recht kompliziert. Dann wird es herausfordernd. Wir wollen verstehen. Aber dass das die Menschen so fasziniert hat, dass das das ganze Volk bewegt hat und dass dann am Ende Entscheidungen und Bekenntnisse formuliert wurden, wo man der Versuchung widerstanden hat, den bequemen Weg zu gehen, sondern diese Unterschiedlichkeit versucht hat, in Begriffe zu bringen, das finde ich genial und da erkenne ich das Wirken des Heiligen Geistes. Er hat seine Kirche durch 2000 Jahre geleitet und deswegen möchte ich uns heute an das Wirken und die Wirklichkeit des Heiligen Geistes erinnern und möchte über die Pfingstgeschichte predigen. Apostelgeschichte 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Parther und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zum anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, 17 Jahre lang war ich Pfarrer, Dorfpfarrer in Hohenlohe. Da, wo Sie ungefähr herkommen, noch ein bisschen weiter schwätzt man auf Fränkisch, die sagen, das ist so ein bisschen anders noch, Hohenlohe ist, ich sage nicht so und sage nicht so. Das ist eine andere Welt, aber es sind nette Leute, die Franken. Und dann sind wir vor 15 Jahren wieder hierher nach Zentralschwaben gezogen, nach Beidelsbach im Remstal. Das war in mancherlei Hinsicht eine völlig andere Welt, da könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag drüber halten. Die Hohenlohe sind eigentlich freundlich und diplomatisch, Schwaben sind immer direkt. Und ich habe gleich 26 E-Mails gekriegt nach meiner ersten Predigt. Das hätte sich in Hohenlohe nie jemand getraut, das Wort Gottes in irgendeiner Weise nur in Frage zu stellen. Aber Württemberg ist anders. Auf jeden Fall, eines habe ich gemerkt, es ist geradezu Kult hier im Schwäbischen, dass man für den VfB ist. Also meine Kinder in der Schule haben gesagt, das ist eine Identität, Schwabe sein und für den VfB sein. Und ich habe gemerkt, das ist hier in Backnang ganz ähnlich. Also die sind alle für den VfB. Ich gebe es offen zu, ich bin noch nie in einem Stadion zum Fußball gewesen. Bloß zum Gemeindetag und am Wort vor viele Jahre mal. Aber zum Fußball noch nie. Und das fehlt mir vielleicht noch. Das war anders als mein Kollege Rölle, der kommt übrigens von der Liebenzeller Gemeinschaft in Ludwigsburg. Der war Vorsitzender des christlichen VfB-Clubs Königskinder. Und es war eigentlich ein ganz ruhiger Mensch, nicht so emotional wie ich. Aber wenn Fußball war, mein lieber Mann, da war der aus dem Häusle. Und ich habe samstags nicht geguckt, wer jetzt gewonnen hat. Aber ich habe Sonntag schon an der Art, wie er gepredigt hat, gemerkt, wer gewonnen hat, ob der VfB oder der andere. Also das hat in ihm irgendwie abgespielt. Er war ein absoluter Fan. Für mich war das immer etwas Fremdes. Aber ich habe das ein paar Mal erlebt auf der Zugfahrt von Cannstatt nach ins Remstal. Was passiert, wenn ein Spiel gewonnen ist? Wow! Da geht durch der ganze Zug ein Fanclub und ein Schlachtengeheul und Lieder. Da singen Menschen, die hätte ich im Alltag noch nie singen hören. Und die singen nicht nur aus dem Mund und der Kehle, sondern aus der ganzen Tiefe ihres Seins, we are the champions oder so sehen Sieger aus. Also Begeisterung pur, Begeisterung pur. Und ich habe mich ertappt, wie ich da neidisch geworden bin. Habe gesagt, so soll es auch mal in der Kirche sein. So soll es auch mal sein, dass die Menschen so anstehen und schier keinen Platz bekommen und dann da drinnen ein Schlachtenruf, ein Siegesgeheul ist darüber, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und er lebt und Tod, Teufel, Sünde und Hölle besiegt hat. Eine so existenzielle Botschaft, die eigentlich noch viel kräftiger und lauter klingen müsste, als was passiert nach einem gewonnenen Fußballspiel. Vielleicht war das so ähnlich damals vor 1970 Jahren beim ersten Pfingstfest damals in Jerusalem, bei dem, was dort passiert ist. Pfingstfest, Pfingsten heißt auf Hebräisch Shavuot, da steckt das Wort sieben, Shavuot, die Zahlen kommen ja aus dieser Gegend, sieben Wochenfest, weil das sieben Wochen nach dem Passafest war. Und das war die Zeit, wo man schon wieder reisen konnte. Im Winter war ja das Meer mehr oder weniger unzugänglich. Aber zum Shavuot-Fest, zu Pfingsten, kamen die Leute aus allen Herren Ländern. Da hat sich das Diaspora-Judentum wieder getroffen im Tempel. Das war das Fest, ein Erntefest. Und es ist ja wunderbar beschrieben in diesem Text. Wenn da manchmal Schriftlesung ist, dann merke ich, wie schwer die Leute sich tun mit den Begriffen. Ich habe es ja jetzt ganz elegant und flott gelesen, weil ich es geübt habe. Das sind ja so viele Begriffe, Länder, die wir gar nicht mehr kennen. Aus allen diesen Ländern kommen sie zusammen, mit unterschiedlicher Sprache kommen sie zusammen. Und dann tun sie dort eigentlich das, was man immer macht. Nichts Besonderes. Die gewohnten alten Lieder, die alten Liturgien, die gewohnten Rituale und Predigten, das alte Bekenntnis der Väter, das man hier weiterträgt. Nichts anderes geschieht dort bei diesem Gottesdienst im Tempel. Alles vertraut, Gewohnheit. Tradition wird praktiziert. Vielleicht von manchen auch nur abgehakt, weil sich's halt gehört, dass man da beim Shavuot-Fest in der Tempel geht. Doch plötzlich wird alles anders. Plötzlich kommt ein Brausen vom Himmel, ein Sturm geht durch dieses Tempelgebäude und die Menschen werden völlig verändert. Und jetzt geschieht es eigentlich, was der Kern des Pfingstwunders ist, nämlich die Menschen verstehen. Sie hören nicht nur, sie verstehen das Evangelium. Jeder ist da plötzlich betroffen und die hören nicht nur mit den Ohren, die hören nicht nur das Inhaltliche, dass sie es jetzt verstehen in ihrer Sprache, als Petrus das Evangelium verkündigt. Nein, sie hören es mit dem Herzen, es macht sie betroffen. Sie bewegt es so sehr, dass sie zur Nachfolge finden. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist auf jeden Fall ein umwerfendes Ereignis, was man nicht mit Händen greifen kann. Und die Jünger Jesu waren auch dabei. Und ich finde das jetzt ganz interessant. Ja, eigentlich eine jüdische Veranstaltung dort und die Jünger Jesu gehen dorthin, weil das ihr Platz ist. Ihr Platz ist bei der Tradition, ihr Platz ist bei diesen Ritualien. Vor 10 Tagen war Jesus zum Himmel aufgefahren und jetzt waren sie zurückgeblieben. An Himmelfahrt war er zum Himmel aufgefahren und jetzt hatten sie ihn nicht mehr vor Augen, sie sahen ihn nicht mehr. Sie haben ihn nicht mehr leiblich in der Nähe, sie hören nicht mehr seine Stimme, sie haben nur noch die Worte von ihm, das Evangelium. Vielleicht war das schon etwas in den Hintergrund gerückt, ein Moment der Resignation, der Lethargie. Sie haben diese Worte abgelegt zunächst einmal, so wie manche ihre Bibel in der Bibliothek haben, alte Worte abgelegt, da sind sie. Und jetzt passiert an Pfingsten diese umwerfende Sache, dass diese alten, bereits abgelegten Worte lebendig werden, so lebendig, dass sie ganze Lebensläufe verändern, dass es brennt. Nicht wahr, wenn wir uns unseren gewohnten Kirchenbetrieb vorstellen, dann haben viele den Eindruck, das ist doch kein Leben, keine Erweckung kann sich da ereignen. Da ist so viel tote Tradition, da ist alles steif und veraltet offensichtlich, aber lässt sich Gott, das lernen wir in der Pfingstgeschichte, davon nicht abhalten, Erweckung zu schaffen. Wir halten manchmal die Worte in Händen wie Lava, die kalt geworden und Stein geworden ist und wir können uns gar nicht mehr vorstellen, dass dieses Wort einmal gebrannt hat, dass es flüssig war, dass es Funken geschlagen hat, dass es glühendes Leben war. So heißt, dass Menschen dafür in den Tod gegangen sind. Und dennoch haben wir nicht das auch schon erlebt, dass wir wenigstens im Kleinen erleben konnten, was Pfingsten bedeutet. Dass auch für uns alte Worte plötzlich lebendig geworden sind. Worte, die man vielleicht von Kindesbeinen her kennt und irgendwo abgelegt hat und plötzlich brennen die. Ich hatte vor 28 Jahren mal ein Burnout. Und das ist eine Situation, die ich niemandem wünsche. Das ist furchtbar, wenn jeder Tag wie ein Himalaya-Gebirge vor einem liegt, man keine Hoffnung hat, die Krankheit der Hoffnungslosigkeit, wenn jeder Gedanke in der Katastrophe endet. Und damals ist es immer wieder passiert, dass solche alten Worte ich plötzlich durch die Kraft des Heiligen Geistes ganz neu gesehen habe. Zum Beispiel dieses Wort, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das Wort habe ich eigentlich nie richtig verstanden. Was ist denn das? Warum soll ich im Angesicht von Feinden essen oder was? Plötzlich merke ich das, was das bedeutet. Da können 1000 glühende Augen der Feinde, die mir Angst machen, um mich herum sind. Die sind alle da, aber Gott ist auch da. Und das belegt er dadurch, dass er mich reichlich und täglich versorgt mit allem, was Not tut für Leib und Leben. Dadurch, dass er mir zu essen schenkt. Leiblich und geistlich, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Die Feinde sind da, aber Gott ist auch da. Hat mir ungeheuer gut getan, dieses Wort, und mich gestärkt. Überhaupt der Psalm 23, den wir Menschen von Kindesbeinen aus auswendig lernen. Man sagt das so, diesen Psalm vom guten Hirten, das geht in uns hinein. Aber dann gibt es plötzlich Situationen, wo wir nicht die Worte nur kennen, sondern wo wir plötzlich den Hirten kennen und hören, weil er da ist und uns begleitet und ruft und stärkt. Wie viel Lodern habe ich schon in Gesichtern von sterbenden Menschen gesehen, in deren Herz nichts mehr gedrungen ist als dieses Psalmwort, wo die anderen Beistehenden gesagt haben, der hört nichts mehr und versteht nichts mehr. Und wenn man dann diese Worte gesprochen hat, sind plötzlich die Augen aufgegangen und man hat das Leuchten der Ewigkeit in ihr gesehen. Oder Gesangbuchlieder, alte Bibelworte. Das bedeutet Pfingsten, bereits abgelegte Worte werden lebendig. Tote Lava wird flüssig und schlägt Flammen. Ein altes Bekenntnis wie das Nizenum, 1700 Jahre alt, schlägt immer wieder Flammen in dem, was es sagt, damit Menschen verstehen, hören, gerettet und ewiges Leben finden werden. Es ist plötzlich meine Gegenwart, was da vorher so abgelegt und tot war. Ich möchte es mit einem Bild verdeutlichen. Ich war mal so mit 17, 18 in Chartres, haben einen Schulausflug gemacht nach Frankreich. Chartres war ja berühmt, diese Kathedrale wegen der tollen Glasfenster. Und ich weiß noch, wie ich enttäuscht war, als wir dorthin gegangen sind, bin ich erst einmal um diese Kathedrale herumgelaufen, von außen. Und da sah ich lauter schwarze Fensterscheiben, dunkle Fensterscheiben und dachte, was ist denn das? Das sollen die Glasfenster von Chartres sein, von außen. Ich habe aber gesehen, wie aus dieser Kirche heraus Menschen gekommen sind, die wie verwandelt waren, die gestrahlt haben, die berührt waren. Und dann bin ich auch in diese Kirche hineingegangen und werde den Moment nicht vergessen, wie da plötzlich alles leuchtend und hell wurde, wie da die Geschichten von Jesus, die da in den Fenstern dargestellt sind, schon immer da waren. Aber plötzlich sind sie für mich da, weil ich in deren Licht stehe. Und plötzlich merke ich, ich bin nicht draußen, sondern ich bin Teil dieser biblischen Wirklichkeit. Das ist Pfingsten. Das, was bereits alt und abgelegt und fern war, wird plötzlich für mich lebendig, wird meine Wirklichkeit, die Lava gerät ins Fließen. Und das, was steinern geglaubt wurde, ist plötzlich lebendig, macht mich betroffen. Es gibt ein Wort von Jesus, der sagt, erst wer mir nachfolgt, wird inne werden, ob meine Lehre von Gott ist oder nicht. Verstehen Sie, was damit gemeint ist? Man kann das nicht von außen begreifen allein, was unser Glaube, was das Evangelium ist. Es braucht diesen Schritt ins Innere sozusagen, in die Nachfolge Jesu, damit wir begreifen, wer er ist und was das alles ist. Das ist Pfingsten. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Dazu lädt uns das Nizenum ein. Und nun kann man natürlich zu Recht fragen, ja, wie gelangt man denn zu diesem Wunder, wenn es doch ein Wunder ist? Und es war es in Jerusalem. Das ist ein Geschehen außerhalb von uns, für uns, extra nos pro me. Diese Spannung erleben wir in dieser Geschichte. Wie kommen wir zu diesem Wunder? Wie schafft man das, dass pfingstliche Betroffenheit da ist in den Gemeinden? Schon so ein Thema, würden wir gern machen. In 1. Korinther 2, Vers 1 sagt der Apostel Paulus einmal, welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. Welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Das ist ein hochintellektueller Satz, aber der ist ganz wichtig für unser Glaubensverständnis, weil der sagt nämlich, und das war ein griechisches philosophisches Verständnis, was auch der Wahrheit entspricht. Gleiches kann nur von Gleichem erkannt werden. Gleiches kann nur von Gleichem erkannt werden. Das ist so. Wir spüren das ja auch. Schon unter uns, Schwaben verstehen sich, gell? Gleiches kann nur von Gleichem erkannt werden. Aber es dringt viel tiefer. Ich möchte es Ihnen ein Beispiel, ich habe vor 15 Jahren einen Hund gehabt. Und mein Hund und ich, wir haben uns super verstanden. Er hat auch immer Hunger gehabt. Und wenn der da lag in meinem Amtszimmer, dann bin ich mal an meine Stelle gekommen. Ich habe gesagt, Mensch, was soll ich denn jetzt predigen? Gib mir doch mal einen Tipp. Und dann hat er freundlich mit seinem Schwanz gewackelt, hat keine Ahnung gehabt, weiß nicht, was er mir sagen soll, aber er sagt mir, ich hab dich lieb. Okay, das ist eine wichtige Botschaft. Aber ich habe gemerkt, der Hund will mir manchmal auch sagen, wenn er spazieren geht und gar nicht vorwärts geht, riech doch mal, wie toll das hier riecht, gell? Und ich konnte das gar nicht verstehen. Was ich damit sagen will, zwischen meinem Hund und mir gab es natürlich, wenn wir die Augen aufeinander gerichtet haben, so ein Momentum des Ahnens, aber mehr auch nicht. Es sind völlig unterschiedliche Welten. Hunde können Hunde verstehen und Menschen können Menschen verstehen. Das ist möglich. Gleiches kann nur von Gleichem erkannt werden. Übertragen auf die Beziehung zu Gott. Der Mensch kann von Natur aus Gott gar nicht verstehen, sagt der Apostel Paulus, weil sein Geist ein ganz anderer ist. Gott ist unbegrenzt, allmächtig. Er ist der Schöpfer, wir sind das Geschöpf. Es gibt eine fundamentale Unterschiedenheit zwischen uns beiden. Und deswegen kann der Mensch von Natur aus Gott gar nicht verstehen. Von Natur aus kann er es nicht. Wenn manche meinen, man muss nur Feste schaffen und das und jenes machen, dann verstehe ich Gott. Das ist ein Irrtum. Es muss etwas in uns kommen, wie ein Empfänger in ein Radio, dass ich diesen ganz anderen sozusagen bei mir verstehen kann. Das ist das Wunder von Pfingsten. Der Mensch wird empfänglich für Gottes Wort dadurch, dass dieses andere in uns hineinkommt, nämlich der Heilige Geist. Er erst schafft die Voraussetzung für Pfingsten. Er erst schafft es, dass wir Menschen hören, verstehen können, dass dieses alte, abgelegte plötzlich zu einem lebendigen Wort ist, das uns anspricht, trägt, bewegt, verändert, motiviert. Es hängt an der Wirkung des Heiligen Geistes, dass Menschen dieses Leuchten erleben. Und nun ist es halt so, dass man sich fragt, wie können wir denn das machen, dass dieses Wunder geschieht, dass der Heilige Geist zu uns kommt. Das ist die spannende theologische Frage. Wie können wir das machen? Und ich sage es Ihnen gar nicht. Wir können das nicht machen, denn Gott ist unverfügbar. Das ist die Mitte des Alten und des Neuen Testamentes, dass Gott Gott ist und wir Menschen sind. Und es ist eine große Kränkung für uns, dass wir es nicht machen können. Denn der Mensch und besonders der Schwabe, der möchte seine Sache verschaffen. Das ist die Grundkrankheit des Menschen, dass wir es machen wollen und dann so viel Verzwungenes ist auch in christlichen Familien. Es ist immer ubi et quando deum visum est. Wann und wo Gott will, das ist Grundlage unseres Bekenntnisses, auch des Nizänums. Wir können es nicht machen. Das führt uns und auch mich persönlich zu einer großen Demut, weil ich bin in einer Metzgerei groß geworden und das musst du doch machen, dass das Sach sich verkauft. Du kannst es doch menschlich machen. Wir sind alle auf Erfolg getrimmt. Und jetzt ist das die Botschaft von Pfingsten, du kannst nichts machen. Ich weiß, Sie wollen was anderes hören. Ich auch. Ich will auch was anderes hören. Aber wir müssen ehrlich sein. Wissen Sie, ich beobachte natürlich über Jahrzehnte die christliche Szene. Und wir müssen ja ehrlich sein, selbst wenn es da oder dort gerade aufblüht. ICF gemeint, klar. Aber schauen wir mal genau hin. Es sind Transferwachstume zum großen Teil. Wir müssen ehrlich bleiben. Es ist oft eine Konzentration, die geschieht. in der westlichen Gesellschaft ist es momentan einfach schlichtweg so, dass wir weniger werden als Christen. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar angesichts dieser Tatsache, dass wir die beste Botschaft aller Zeiten haben und dass man sich fragt, wie wollen denn die Menschen sterben, wenn sie das Evangelium nicht haben. Angesichts dessen, dass wir alle furchtbar leiden da, und da geht es nicht um unsere Institutionen, Kirchen, es geht doch um die Botschaft, für die wir brennen. Warum sind es gerade so wenig, die es hören wollen? Ich finde das wichtig, dass wir ehrlich sind. Und ich habe mir dafür viele theologische Gedanken gemacht und denke einfach, ich weiß es noch nicht, ob das eine Antwort ist, aber wenn ich die Geschichte anschaue, auch die Geschichte mit dem Tizenum, es gab eben die unterschiedlichsten Zeiten. Es gab die Zeiten des fahrenden Platzregens, wie es Luther gesagt hat, wo Menschen, ganze Dörfer zum Glauben gekommen sind, auch hier im Backnanger Bereich. Das ist unglaublich, was da geschehen ist. Und dann gibt es Zeiten der Verschlossenheit, wo wir rütteln und machen und tun und es tut sich nichts. Und ich frage mich, vielleicht gehört das zum Kreuz unserer Generation dazu, zum Kreuz unserer Generation, dass wir diesen Winter gerade aushalten müssen und durchhalten müssen und dabei nicht in zu schnelle Antworten flüchten, die am Ende nicht tragen. Was ist das Wichtige? Ich glaube, an dieser Geschichte lernen wir eines. Gott lässt sich von der Tradition nicht abhalten. Er lässt sich von unseren Riten, von unserer Praxis, die manchmal vielleicht so brüchig ist in allen Kirchen und so weiter, nicht abhalten zu wirken. Das ist die Verheißung dieses Pfingstfestes. Er lässt sich nicht abhalten. Und jetzt beginnt die Verheißung. Das bedeutet nämlich für mich ganz praktisch, was wir tun können und sollen. Treu bleiben. Treu bleiben in unseren Gemeinden. Treu bleiben im Gebet, im Hören, im Dasein. Nicht durchgehen und weglaufen. Treu bleiben. Dass wir das erleben dürfen, dass mitten in unseren Traditionen der Heilige Geist wirkt und dieses bereits abgelegte Wort lebendig wird. Die Lava plötzlich zum Fließen bekommt, das aus Betretenen Betroffene und Begeisterte werden. Das ist die Botschaft dieser Pfingstgeschichte. Auch wenn wir als Kirche oft neidisch auf die Begeisterung anderer schielen, ich bin da ehrlich, ich glaube, wir sollten nicht die Welt in ihrer ständigen Sucht nach Neuem imitieren, nicht tausend verschiedene Methoden probieren, die sich am Ende erschöpfen und dabei werden wir selber müde und erschöpft und können nicht mehr und landen in der Depression. Ich habe Erfahrung. Ich war ein erfolgreicher Pfarrer und bin trotzdem in der Depression gelandet. Es ist nur dieses eine, dass wir treue Knechte bleiben, zum Gottesdienst gehen, die Bibel lesen, sich im Gebet vor Gott versammeln und dann die Erfahrung machen dürfen, dass Gottes Heiliger Geist kommt. Er hat es versprochen, er hat es versprochen. Als Metzgersbub musste ich auch immer das Geld auszahlen für unsere Familie. Es war was Attraktives, also die musste die Schweine bezahlen am Wochenende. Und dann bin ich immer zu einer Bauersfrau gekommen nach Affalterbach. Ganz gläubige Frau. Bevor das Geld ausgezahlt wurde, das war immer nur so nebenher, sind wir ins Klavier gegangen, da hat sie gesagt, Rainer, jetzt singen wir noch Stern, auf den ich schaue. Und das haben wir immer gesungen. Und von der Frau habe ich ganz viel gelernt. Die hat einen schweren Lebensweg gehabt, war aber ganz treu jeden Sonntag im Gottesdienst in der Kirche. Die hat auch manchmal schwere Pfarrer aushalten müssen über 10, 15 Jahre hinweg, ich sage es ehrlich. Aber sie war trotzdem jeden Sonntag da. Und da hat sie mir mal einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde. Sie hat gesagt, weißt du, Gott teilt nicht immer königlich aus, aber der immer da ist, ist auch dann da, wenn Gott königlich austeilt. Liebe Schwestern und Brüder, Fußballspiele sind was Schönes. Sie dürfen sich von Herzen drüber freuen, ohne schlechtes Gewissen. Und man darf da auch in Begeisterung geraten. Ich finde, Freude ist ein Geschenk Gottes. Und doch müssen wir getreu Bonhoeffer das Vorletzte vom Letzten unterscheiden. Beim christlichen Glauben geht es nicht um eine tolle Begeisterung, sondern um den Geist Gottes, der ein inneres Sehen ermöglicht, der Leben schafft über den Tod hinaus. Dieser Geist kommt nicht unbedingt im lauten, kräftigen Jubel, sondern in einem leisen Säuseln, das man zunächst gar nicht merkt. Der niedergeschlagene Elia hat es gehört, dass dieser Geist unsere Herzen berühre und uns ein pfingstliches Sehen ermögliche, das schenke uns unser Gott. Ich möchte noch beten. Herr unser Gott, wenn ich auf die Geschichte unserer Backnanger Region sehe, dann kann ich nur staunen, wie wunderbar deine Wege sind. Schon am Anfang vor 1000 Jahren waren es die Stiftsherren, die gekommen sind und nicht nur Wirtschaft und Wohlstand gebracht haben, sondern zuallererst das Gebet, das Hören auf dich. Was für ein gesegneter Landstrich sind wir, dass wir bis zum heutigen Tag in unserem Altwürttemberger Land erleben dürfen, wie Fleiß und Mühe, die auch aus dem Glauben herauskamen, Verantwortung für andere, diakonisches Dasein, wie das alles unsere Welt hier in Württemberg besser gemacht hat, weil du hindurchgewirkt hast. Momentan sind es gerade schwierige Zeiten. Wohlstand ist Notstand für die Kirche. Wir spüren, wie viele gleichgültig sind deiner Botschaft gegenüber. Wir suchen nach Antworten, nach Wegen. Herr, bewahre uns vor falschem Tun und vor Erschöpfung, vor Rennen und Rasen. Gib, dass wir treu bei dir bleiben, dein Wort hören, das uns jeden Sonntag frei spricht von all dem Kampf und Krampf unseres Alltages. Dir möchte ich jetzt alle Schwermütigen hinlegen, die Traurigen, die, die in dieser Woche schwere Erfahrungen gemacht haben. Dir möchte ich auch die hinlegen, die Geschwister, die jetzt nicht da sein können, weil sie im Bett liegen, weil sie krank sind oder weil sie auf den letzten Augenblick in dieser Welt zugehen. Lass sie in dir und in deinen Worten geborgen sein. Gib, dass dieses Alte bereits Abgelegte wieder lebendig wird und leuchtet und Kraft gibt. Und die ganze Welt schließen wir jetzt ein. Mach uns zum Salz der Welt, zur Hoffnung für diese Welt. Lass uns miteinander in Liebe unterwegs sein. Dazu schenke uns die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.